In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 31. Mai 2018, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Ausbildung und Studium für Hebammen. Dem Land gehen die Hebammen aus. Die Zahl der Ausbildungen soll nun erhöht werden. Fraglich bleibt, ob das die Zahl der Hebammenfrühabgänge senken wird. Aktionsform und politische Prozessführung. Am 9. Mai 2018 stand eine Aktivistin der No Border Aktionstage 2016 in Lörrach vor Gericht. Sie wurde zu 30 Tagessätzen a 10 Euro wegen Beihilfe zur Nötigung verurteilt, da sie sich an der A5-Blockade an der Grenze zur Schweiz beteiligt haben soll. Radio Dreieckland sprach mit der Aktivistin über politische Prozessführung und das Versammlungsrecht und fragte, ob sie über das Urteil überrascht war. Zwischenfälle ohne Ende im AKW Fessenheim. Am Pfingstmontag gab es mal wieder einen Zwischenfall im Atomkraftwerk Fessenheim. Der Reaktor 2 wurde schon wieder heruntergefahren. Eine Karte, die den Wasserstand in einem der Dampferzeuger reguliert, hat laut Betreiber die Selbstabschaltung ausgelöst. Über die Hintergründe und die Frage, wann Fessenheim denn nun endlich abgeschaltet wird, hat Radio Dreieckland mit Jean-Paul Lacorte von Elsass Natur gesprochen. Doch zunächst zu den Nachrichten. US-Truppenverlegung über Mannheim nach Polen. Mannheim dient als Drehscheibe für US-Truppentransporte nach Osteuropa. Der Transport des militärischen Großgeräts, hauptsächlich Radfahrzeuge und schweres Gerät, erfolgt vom Hafen in Antwerpen unter anderem nach Mannheim mit Binnenschiffen und wird in Mannheim auf die Schiene verladen Richtung Polen. Vom Straßentransport militärischer Güter ist Baden-Württemberg nicht betroffen. Baden-Württembergs kleine Waffenscheine in rund 4 Jahren fast verdoppelt. Das Innenministerium gab bekannt, dass die Zahl der kleinen Waffenscheine Ende 2014 rund 40.000 betrug. Im März 2018 war die Zahl auf 77.300 gestiegen. Als einen Grund für den Anstieg wird das Unsicherheitsgefühl im Zeitraum der sogenannten Flüchtlingskrise genannt. Kleine Waffenscheine werden für Schreckschusswaffen und Signalwaffen benötigt. Die Zahl der Besitzer von echten Schusswaffen nahm im betrachteten Zeitraum von 2014 bis 2018 jedoch ab. Die Zahl sank von 124.128 auf 117.962. In Baden-Württemberg dürfen rund 2.300 Menschen keine Waffe legal besitzen, weil diese vorbestraft oder drogen- bzw. alkoholabhängig sind. Bei Straftaten benutzt wurden Waffen im Promillebereich. 2017 wurde 582 Mal mit einer Waffe geschossen und 323 Mal mit einer Waffe gedroht. So zumindest die Erfassung. Kein Hinweis auf BAMF-Affäre im Südwesten. Laut Innenministerium am Dienstag gibt es keine Hinweise auf mögliche unrechtmäßige Asylentscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge BAMF in Baden-Württemberg. Innenminister Thomas Strobel, CDU, hatte am Montag eine schonungslose Aufklärung der Unregelmäßigkeiten im BAMF gefordert. Im Zentrum der Debatte steht aber nicht nur die in Bremen auffällig häufig ausgestellten positiven Asylbescheide, sondern auch das Gegenteil. Viele vom BAMF abgelehnte Asylanträge halten vor Gericht nicht stand. Die Rechtsberatung von Flüchtlingen ist entsprechend mangelhaft. AfD-Stadtverband Bruchsal marschiert durch Bruchsal. Am Samstag, 2. Juni, plant der AfD-Stadtverband Bruchsal eine Kundgebung mit anschließendem Marsch durch die Stadt. Geladene Gäste sind neben Ralf Özkara und Christina Baum auch Björn Böck-Höcke. Björn Höcke kommt zum ersten Mal in den Südwesten. Bruchsal war bereits Schauplatz rechter Aktivitäten. 2016 wurde dort in Bruchsal unter anderem der Tag der Heimattreue veranstaltet und dank Polizeischutz durchgeführt. Seit Jahresbeginn kommt es in Kandeln, unweit von Bruchsal, regelmäßig zu rechten Aufmärschen. Gegenprotest wurde dabei von der Polizei im Keim erstickt, entweder durch Gewalt oder mit Pfefferspray oder durch Behinderung der Anreise. Antifaschistinnen wurden dabei zum Beispiel in Zügen festgesetzt und konnten nicht nach Kandeln zur Gegendemo. In Karlsruhe gab es in jüngerer Vergangenheit ebenfalls regelmäßig Nazi-Aufmärsche, denen der Weg regelmäßig durch die Polizei freigeräumt wurde. Antifaschistinnen rufen zum Besuch der rechten Kundgebung in Bruchsal auf, um deutlich Gegenpositionen zu bekunden. Fahrten nach Bruchsal starten zum Beispiel auch aus Freiburg am Samstag, den 2. Juni 2018. Wie soll ich anfangen mit den Hebammen? Da gab es in den letzten Jahren die Hebammenproteste. Hebammen wurden praktisch aus dem Beruf hinaus gedrängt. Viele Hebammen haben auch nur ganz kurz praktiziert. Und inzwischen gibt es offensichtlich zu wenigen. Wir haben vor kurzem gelesen, dass in Überlingen im Bodenseekreis eine Station dicht machen musste, weil drei Hebammen selbst schwanger geworden sind. Und ich bin jetzt hier verbunden mit Christel Scheichenhaubauer vom Hebammenverband Baden-Württemberg. Erstmal Servus.
Guten Tag.
Ja, das hört sich dramatisch an. Drei Frauen kriegen selbst ein Kind und die Kreisstation muss dicht machen. Das heißt, der Markt scheint irgendwie leergefegt zu sein.
Ja, im Moment ist es sehr schwierig, für Kliniken Hebammen zu bekommen. Wir haben ganz, ganz viele offene Stellen, nicht nur in Baden-Württemberg, sondern bundesweit.
Aber das Problem ist doch irgendwie selbst gemacht, denn in den letzten Jahren habe ich Sie ja immer wieder interviewt und da wurde gesagt, also der Hebammenberuf, der wird praktisch ausgetrocknet.
Nun ja, das eine Problem ist, dass wir schon seit Jahrzehnten anmahnen, dass wir viel zu wenige Kolleginnen ausbilden. Das ist die eine Sache, die dazu führt, dass wenige auf dem Markt sind. Und die ganzen Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahren sehr verschlechtert. Das heißt, Kolleginnen, die in den Kliniken arbeiten, müssen unglaublich viele Überstunden leisten, sehr viele Rufbereitschaften machen, werden ständig aus dem Frei angerufen und es zehrt natürlich schon.
Hat sich jetzt irgendwie einen Trendwende angegeben? Denn als ich das gehört habe, habe ich gesagt, okay, ich recherchiere mal ein bisschen und bin da auf andere Informationen auch gestoßen. Das heißt, dass jetzt der Ausbildungsberuf Hebamme aufgewertet wird, sprich, das Ganze soll an die Universität gehen und vor allen Dingen, es werden mehr und mehr Plätze geschaffen.
Nun ja, das ist eine europäische Richtlinie, die bis 2020 umgesetzt sein muss, und zwar in allen europäischen Ländern. Und Deutschland ist mit zwei anderen Ländern das Letzte, wo es noch nicht umgesetzt ist. Das heißt, es brennt jetzt auch ein bisschen mit dieser Akademisierung. Das ist auch was, was man schon sehr lange weiß und wo man eben auch viel zu lange gewartet hat von Seiten der Politik. Wir erhoffen uns natürlich dadurch eine Aufwertung unseres Berufs. Wir erhoffen uns, dass wir auf Augenhöhe arbeiten können mit den Medizinern, dass sich eventuell auch die Rahmenbedingungen dadurch ein bisschen verbessern. Und wir haben ja jetzt diesen runden Tisch Geburtshilfe in Baden-Württemberg mit dem Sozialministerium. Und da wurde uns zugesagt, dass die Ausbildungsplätze erhöht werden. Allerdings ist es eine mittelfristige Lösung. Ja, kurzfristig greift es jetzt nicht.
Und langfristig, ich meine, langfristig sind ja die Rahmenbedingungen ganz interessant. Was ich hier auch gelesen habe, in allen anderen Ländern sind praktisch die Hebammen besser ausgebildet oder zumindest akademisch ausgebildet. Das muss ja nicht unbedingt besser sein, während die deutschen Hebammen mehr praktische Ausbildung geleistet haben. Und selbstverständlich die finanzielle Situation bzw. die sonstigen Rahmenbedingungen, die müssen sich ja auch ändern. Ist es jetzt inzwischen besser geworden?
Also im Moment ist es noch nicht besser geworden. Wir erhoffen uns eben über die Akademisierung eine Besserung. Und zwar dahingehend, dass die Bezahlung besser wird. Es ist so, dass wir an dieser praktischen Ausbildung festhalten wollen, weil das ist ganz wichtig. Also nur eine akademische Ausbildung allein reicht nicht aus und wir haben vor, diese Praxisstunden, die wir seither leisten in der Ausbildung, weiterhin auch leisten zu können.
Also es geht also praktisch darum, dass die Zugangsvoraussetzungen für die Hebamme erhöht werden, sprich, dass 12 Jahre Schule jetzt Mindestbedingungen sein sollen, und dazu muss dann halt eben entsprechend hinterher eine Berufsausbildung kommen, und die kann praktisch nur die Universität leisten.
Ja, naja, diese 12-jährige, die Voraussetzung haben wir ja jetzt schon.
Aber hinterher wird eben an der Universität dann weiter ausgebildet, und die ist dann nicht so praxisorientiert.
Ja, also es ist so, dass die, das ist noch gar nicht ganz klar, ob es eine universitäre Ausbildung wird oder an Fachhochschulen oder ob es sogar ein duales Studium wird, wie es ja in Baden-Württemberg in ganz vielen anderen Bereichen möglich ist. Da sind wir noch in der Diskussion mit dem Wissenschaftsministerium. Und gleichzeitig muss aber die praktische Ausbildung gewährleistet bleiben.
Was ich mich jetzt eben, wie gesagt, frage, ist die generelle Situation der Hebammen. Das heißt, wenn jetzt hier mehr ausgebildet wird, ist es ja gut und schön. Aber in der Vergangenheit hat sich ja gezeigt, dass Hebammen, sagen wir mal so, nicht lange durchhalten, weil sie a. schlecht bezahlt und b. Halt eben sehr, sehr stark belastet sind. Und wenn sich die langfristige Situation da nicht ändert, dann nützt es ja nichts, wenn man hingeht und sagt, wir machen jetzt mal den Hahn ein bisschen höher und sagen, bitte, bitte Frauen, sind ja meistens Frauen, die Hebammen werden, werdet Hebammen, ihr tut der Menschheit was Gutes, und hinterher sind sie verschlissen.
Natürlich, da haben Sie vollkommen recht. Allein die Akademisierung wird es nicht verändern. Wir brauchen zusätzlich eine bessere Bezahlung und wir brauchen einen anderen Personalschlüssel in den Kliniken. Und da sind wir in der Diskussion. Das ist ja nichts, was der Hebammenverband verändern kann, sondern das ist ein politisches Thema. Und wir haben gute Ansprechpartner in Baden-Württemberg, aber es ist eben auch vieles, was dann nicht Landespolitik, sondern Bundespolitik wird. Und dadurch dauert es halt alles auch sehr, sehr lange.
Sehr, sehr lange hat es auch die Umsetzung der entsprechenden EU-Richtlinien gedauert. Wer hat denn da Ihrer Meinung nach die Schuld daran, dass es sich so lange verzögert hat?
Also ich denke, ein großes Problem ist unser Föderalismus in Deutschland, dass jedes Bundesland ja, Bildung ist ja Ländersache, und jedes Bundesland hat so seine eigenen Wünsche und seine eigenen Vorstellungen, was die Akademisierung anbelangt. Da gibt es zwar einen Konsens unter den Kultusministern, aber umgesetzt ist da im Prinzip noch gar nichts. Das ist unser Problem, dass es einfach sehr, sehr lange dauert, dass viele Ministerien da ja erstmal die Notwendigkeit nicht gesehen haben und jetzt erst so ganz langsam in die Bewegung kommen. Und ich meine, es ist jetzt Mitte 2018. Wir können uns nicht wirklich vorstellen, wie das bis 2020 umgesetzt sein soll.
Das heißt, wenn ich zusammenfassen darf, die EU schiebt an, deshalb werden hier mehr Plätze, Ausbildungsplätze geschaffen, oder die Not ist groß und deshalb müssen ein paar Ausbildungsplätze geschaffen werden. Aber an der Situation der Hebammen hat sich noch nicht so viel geändert.
Genau, so ist es.
Dann danke ich mal Christel Scheichenbauer für diese Informationen. Merci.
Sehr gerne.
Am 9. Mai 2018 stand eine Aktivistin der No Border Aktionstage 2016 in Lörrach vor Gericht. Sie wurde zu 30 Tagessätzen A10 € wegen Beihilfe zur Nötigung verurteilt, da sie sich an der A5-Blockade an der Grenze zur Schweiz beteiligt haben soll. Radio Dreigland sprach mit der Aktivistin über politische Prozessführung und das Versammlungsrecht und fragte, ob sie über das Urteil überrascht war.
Naja, was heißt überrascht? Also es ist immer gut, auch an die Sachen positiv ranzugehen. Also das ursprüngliche Strafmaß lag ja bei 60 Tagessätzen A30 €. Und in einem ähnlichen Prozess wurde eine Aktivistin dann letzten Endes zu 20 Tagessätzen A10 € verurteilt. Ich wurde ja zu 30 Tagessätzen A10 € verurteilt. Und es ist natürlich eine politische Sache, dass es nicht sofort einen Freispruch geben kann oder geben wird für ein Verfahren, das politisch geführt wird. Also spätestens als ein Staatsanwalt vom Staatsschutz im Gerichtssaal aufgetaucht ist, beziehungsweise wusste ja schon vorher, dass er kommt, war eigentlich klar, dass es nicht so einfach butterweich laufen wird. Dass Prozesse sozusagen nicht so quasi einfach fallen gelassen werden, hat natürlich schon noch was damit zu tun, dass, ich sag mal, diese sogenannte Flüchtlingskrise natürlich auch mit größeren gesamtgesellschaftlichen Verhältnissen zusammenhängt und es natürlich auf eine gewisse Weise sehr in Form von ja, ich sag mal, Interesse gibt, dass die Grenzen geschlossen bleiben oder dass nicht alle Menschen hier einfach herkommen können und ihr Glück versuchen können oder ihre Sicherheit suchen können. Das ist was, wovon ja unglaublich viele und auch die Bundesrepublik Deutschland im Besonderen ja auch profitieren. Und wenn es Menschen wie uns gibt, die das natürlich kritisieren, ist es natürlich klar, dass es ja auch als ein klarer Angriff auf die Politik der BRD verstanden wird und dann natürlich nicht einfach hingenommen werden kann.
Also du nennst diesen Prozess einen politischen und du weist jetzt auch gerade auf die sogenannte Flüchtlingskrise hin. Aber der Prozess wurde ja jetzt vor allem eher auf die Aktionsform gelenkt. Also es ging eher um Versammlungsrecht. Und infolgedessen, wie bewertest du das Urteil?
Wir sozusagen haben uns halt auch strategisch dafür entschieden, das quasi eher auf das Versammlungsrecht zu fokussieren. Ja, Versammlungsrecht ist natürlich ein demokratisches Grundrecht. Ich denke, da hat erstmal niemand was dagegen zu sagen. Aber es ist natürlich auch so, dass in einer Demokratie nicht, ich sag mal, alle Interessengruppen gleich gehört werden. Deswegen ist natürlich auch manchmal notwendig, ist zu anderen Mitteln der Meinungsäußerung zurückzugreifen. Eine Demonstration in der Freiburger Innenstadt erreicht vielleicht nicht so viele Menschen wie zum Beispiel so eine Blockade, wo dann ja überregionale Medien auch drüber berichten. Insofern ist es durchaus auch gut, dass wir über die Meinungsfreiheit halt argumentiert hatten und über die Freiheit auch seine eigene Meinung zu äußern und uns nicht an verkehrsrechtlichen Spezialfragen aufgehalten haben.
Der Staatsanwalt hat sich an genau solchen verkehrsrechtlichen Fragen aufgehalten. Also es ging um die Nötigung, dass Menschen im Stau stehen müssen. Ihr habt die Autobahn damals blockiert. Weshalb ist für euch eine solche Form des Aktionismus vor allem jetzt in Bezug auf die Grenzpolitik wichtig? Also weshalb greift ihr dann bei einer solchen politischen Aussage zu einem solchen Mittel?
Ja, ich meine, Grenzen gibt es ja in Europa nach wie vor. Aber vor allen Dingen halt nach außen und gerade so, ich sag mal, im europäischen Kernland, also die ganzen Ländern, die eben nicht an der EU-Außengrenze sind, ist das, was sich da abspielt, tagtäglich nicht so spürbar. Aber auch in diesen Ländern gibt es natürlich erstarkende politische Bewegungen oder auch politische Figuren, die vehement eine Grenzenschließung nach außen fordern. Und ich denke, das sozusagen passiert auch in einer Vehemenz, gerade hier vom braunen Mob, sage ich mal, aber auch von eher Menschen aus dem bürgerlichen Lager, weil es halt einfach kein Bewusstsein dafür gibt, was es bedeutet, an der Grenze festzusitzen und da halt nicht reinzukommen oder auch was es halt bedeutet, eben aufgrund der EU-Politik quasi nicht einfach ein Flugzeug nehmen zu können, um sich das hier alles mal anzuschauen, sondern auf sogenannte Schlepper und Schlepperinnen zurückgreifen zu müssen, um ihr überhaupt hinzukommen. Und ich denke, Menschen in Italien oder Spanien oder auch Griechenland haben da einfach viel mehr eine Idee von, was das halt eigentlich heißt, für Menschen halt einfach ihr Leben riskieren zu müssen. Und ich denke, insofern war das auch eine sehr schöne symbolische Aktion, halt die Menschen dazu mal so ein bisschen anregen sollte, darüber nachzudenken oder auch so ein bisschen so mal ins Gefühl zu kommen, was bedeutet das eigentlich, da nicht weiterzukommen.
Das ist ja bisher nicht das einzige Urteil, das in diesem Fall gesprochen wurde. Schreckt dieses Urteil oder die Urteile, die bisher gefällt wurden, davor ab, weitere Aktionen zu machen? Fühlt ihr euch irgendwie eingeschränkt?
Genau, das ist ja auch eigentlich dieser Punkt, warum so dieses Verfahren halt auch so politisch geführt wurde und warum da halt so ein, sag ich mal, Profi vom Staat geschickt wurde, um den Staat auch zu verteidigen. Auch wenn freie Meinungsäußerung ein großes demokratisches Gut ist, ist es natürlich nicht so, dass jede Form der Meinungsäußerung halt auch akzeptiert wird. Ne? Also vor allen Dingen, wenn sie halt mit Einschränkungen für vermeintlich unbescholtene BürgerInnen verbunden ist oder wenn sie aus der Perspektive von eben diesen vermeintlichen unbescholtenen BürgerInnen als sehr radikal erscheint, weil halt quasi in die Komfortzone gegangen wird, um zum Beispiel im Rahmen von Blockaden. Deswegen hat zum Beispiel auch dieser Staatsanwalt, hatte für mich 70 Tagessätze, A10 Euro gefordert, womit ich bei 700 Euro gewesen wäre. Und der hat es natürlich sehr hoch gesetzt, eben um quasi mich persönlich auch abzuschrecken, nochmal eine ähnliche Aktion zu machen. Und genau deswegen gibt's bei solchen Verfahren natürlich auch seltener Freisprüche, weil sie natürlich auch eine abschreckende Wirkung auf individueller Ebene, aber auch quasi in die gesamte, ich sag mal, in den gesamten Pool von Aktivistinnen, die sich sowas überlegen, haben sollen. Also ich muss ja sagen, dass ich in diesem Verfahren halt auch nicht komplett allein war. Also ich hatte einen netten Unterstützerinnenkreis. Ich saß nicht allein in diesem Gerichtssaal. Menschen aus meinem Unterstützerinnenkreis haben mit Geld gesammelt und wir haben auch zusammen über Strategien nachgedacht und uns über die gesamte Sache Gedanken gemacht. Und ich denke, das ist sozusagen halt auch ein Appell, den ich quasi auch an andere richten würde, sich von sowas halt eben nicht abschrecken zu lassen, sondern sowas eher als eine gemeinschaftliche Aktion zu betrachten, also so ein Verfahren, und eben nicht da alleine durchzugehen.
Wie können denn Menschen, diejenigen, die nach diesen No Border Action Days Verfahren haben oder hohe Bußen zahlen müssen, unterstützen?
Genau, also wenn Menschen kennen, dann ist es, denke ich, immer sehr unterstützenswert und nett, da einfach nachzufragen, die Menschen dann in ihren ja auch Gedankengängen zu unterstützen. Geld sammeln ist natürlich immer nicht schlecht. Bei der Roten Hilfe eintreten ist, denke ich, auch was immer gut ist oder allgemein eine große Unterstützung für politische Verfahren aller Art ist. Und ich denke, es ist halt auch eine Form von Unterstützung, einfach weiter über die Sache zu reden, also diese No Border Action Days, warum die gemacht wurden und sich halt auch weiter in antirassistischen Kontexten zu engagieren und generell was fürs, ich sag mal, bunte Miteinander zu tun und gegen die braune Soße im Land.
Eine Karte, die den Wasserstand in einem der Dampferzeuger reguliere, hat laut Betreiber die Selbstabschaltung ausgelöst. Also alles gar nicht so schlimm, oder?
Das ist schon schlimm, weil im Grunde genommen, gar nicht so schlimm, weil sagen Sie, selbstständige Abschaltung von dem Reaktor funktioniert schon, ja. Aber das ist sehr, sehr trotzdem bedenklich, wenn diese Abschaltung nicht funktioniert hätte, ja. Das muss man auch im Auge haben. Dann, es wäre keine Möglichkeit, diese Wasserquantität zu messen im Wärmetauscher. Und dann ein Wärmetauscher ohne Kontrolle, das ist nicht so gut.
Welche Sicherheitsrelevanz hat das Ganze?
Der Wärmetauscher, das ist ein Teil, er transportiert, also der Reaktor hat zwei Leitungen. Eine Leitung, die direkt vom Reaktor kommt, die ist natürlich nicht disreaktiv, aber ist sehr warm. Ja? Und diese Wärme, diese Heize wird benutzt, wird transportiert in den Wärmetauscher und der Wärmetauscher transportiert wandelt um diese Wärme, diese heißes Wasser im Dampf und das geht zur Dampferzeugemaschine im Sekundärkreis. Also es gibt zwei Kreise. Erster Kreis, radioaktiv, sehr heiß und Sekundärkreis, der Kreis geht zur Dampfmaschine. Und der Wärmetauscher ist zwar im Reaktorbetrieb, aber das ist das Teil, sehr wichtig, transportiert die Wärme vom Reaktor zum Dampfmaschine, ja.
Welche Informationen gibt es jetzt darüber, wann der Reaktor wieder hochgefahren werden soll?
Also, wohlgemerkt, am Anfang, der Reaktor hat sich von allein abgeschaltet und dann musste die Mitarbeiter suchen, woher das kommt. Ja, die haben also diese Softwarekarte, die nicht funktioniert hat. Und da sagen die eine Woche, die rechnet mit einer Woche ungefähr, ja. Und sagen sie, ja, dann benutzen wir auch die Gelegenheit, um andere Teile zu reparieren, ja. Wie gesagt, wohlgemerkt, dieser Reaktor Nummer 2 ist erst, wann war das, vor einem Monat hochgefahren. Er ist aber 2 Jahre liegen geblieben, also nicht in Gang gesetzt, weil der hat einen Wärmetauscher, übrigens, also welcher Wärmetauscher getroffen ist, bei dem letzten Zwischenfall getroffen ist, das wissen wir noch nicht. Normalerweise der Reaktor Nummer 2, alle Reaktoren festnehmen, haben 3 Wärmetauscher, ja. Und ein von dem Wärmetauscher von Reaktor 2 hat einen Mangel, er ist nicht qualitätskonform. Also der Boden von dem Reaktor entspricht nicht die Qualität, die erforderlich ist, um diesen Druck zu erleben. Ja?
Jetzt haben sich die deutschen Behörden darüber beschwert, dass sie über den Zwischenfall nicht rechtzeitig informiert worden seien. Welche Bedeutung hat denn diese Informationspanne?
Ja, das heißt, sagen wir mal, das ist immer so. Übrigens, das ist kein Zwischenfall. Die nennen das nicht Zwischenfall, sondern Irregularität. Also das ist Die Stufe 1 ist noch nicht so schlimm im Augen des Betreibers, weil das bedeutet, in dem Fall geht keine, behaupten die, keine Radioaktivität nach draußen. Ja? Warum ist es so, das heißt, bei Zwischenfällen muss festgestellt, irgendwann funktioniert was nicht und dann müssen sie suchen. Und das manchmal, das kann lang dauern. Ja? Hier immerhin haben sie einen Tag gebracht, um festzustellen, woher das nicht funktioniert, warum es nicht funktioniert hat. Also das heißt, ich glaube, das Regierungspräsidium ist darüber informiert. Am Montag, gleich danach, ja, der Reaktor Nummer 2 sich abgeschaltet hat, ja, und dann 2-3 Tage hat wahrscheinlich den Betreiber bzw. die Überwachungsbehörde das Regierungspräsidium informiert in Freiburg. Übrigens, bei der Kontrollkommission ist ein Vertreter, also die Regierungspräsidentin ist Mitglied der Kontrollkommission. Aber die Kontrollkommission, ich bin seit über 20 Jahren vertrete die Umweltverbände in der Kontrollkommission, das heißt Commission Locale d'Information et de Surveillance, und die Umweltverbände geben sich Mühe nachzuhaken, wenn sie Informationen kriegen, aber der Betreiber natürlich sorgt dafür, dass die Information nicht so schnell verbreitet wird. Ja.
Immer wieder heißt es jetzt, dass Fessenheim abgeschaltet würde. Der Termin ist aber abhängig davon, wann der neue Reaktor in Flamanville am Atlantik in Betrieb geht. Was gibt es Neues? Wann ist wirklich Schluss mit dem AKW Fessenheim?
Also Neues, wann war das, also Anfang des Jahres? Das war im Februar oder März, war ich auf der Arbeitsstelle in Flamanville auf dem Euroreaktor, und dann gab es eine Präsentation von dem Betreiber in Anwesenheit von der Überwachungsbehörde. Also in Augen von dem Betreiber EDF, der Euroreaktor in Flamanville wird hochgefahren Ende 2018 oder erste Quartal 2019. Ja, okay, und das bedeutet, wenn so ist, das Gesetz sagt vor, dass vor dem Hochfahren vom Euroreaktor in Flamanville 6 Monate vorher muss die Reaktoren in Fessenheim abgeschaltet, geschlossen. Also 6 Monate. Also das heißt, es ist durchaus möglich, momentan diese Geschichte, ja, Zwischenfälle, Niveau 1, das ist in meinen Augen Blödsinn, ja, weil irgendwann, also ich rechne Juni, Juli, vielleicht August, dann erfahren wir, ja, tatsächlich AKW Fessenheim wird geschlossen.
Zum Abschluss auch bis dahin oder jetzt auf die Aktualität bezogen, was sind die Forderungen von Alsace Natur, was muss jetzt konkret in Fessenheim gemacht werden?
Ja, also das heißt zwei Sachen. Am Montag habe ich eine Vorstandssitzung von Cliff. Ich werde verlangen von den Betreiber und der Überwachungsbehörde eine genaue Planung von der Schließung vom Fessenheim. Da will ich also es muss klar sein. Jetzt nicht, ja, vielleicht, ja, wann, wie. Ich will das haben. Und zweitens werde ich verlangen, wenn ein Reaktor gebaut wird, dann muss ein Antrag gestellt werden, und in diesem Antrag ist ein Paragraph, wo alles ganz genau geschrieben, das ist Gesetz, geschrieben, wie ein AKW abgebaut wird. Fessenheim hat sowas noch nicht. Und das verlange ich ab sofort. Ich will diese Planung für den Abbau haben, so schnell wie möglich.
Bisher also Planlosigkeit, was den Abbau dieses radioaktiven Mülls angeht.
Ja, der Betreiber natürlich versucht immer Zeit zu gewinnen und sagt, oh, dieses Paragraph ist langwierig, das dauert, und jedes Mal meckert die Überwachungsbehörde und sagt, ja, der Betreiber hat noch nicht also die Daten geliefert, wir können nicht anfangen. Und jetzt habe ich die Nase voll, aber meine Geduld ist zu Ende. Das ist das Gesetz. Das Gesetz und dann werden wir drohen und sagen, ja, wenn das nicht so ist, dann gehen wir vor Gericht.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 31. Mai 2018, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!